So, bevor die noch zu uns stoßen, die sich noch in den Pausenhallen bewegen, noch mal eine kleine Zusammenfassung zu dem, was wir eben jetzt ausgeführt haben. Wie gesagt, in der Auslegung zurzeit ganz grob gesagt drei verschiedene Ansätze, die aber zum Teil ähnliche Interessen haben. Interesse der historisch-biblischen Exegese HBE ist die Geschichte, die Bedeutung des Geschehens, allerdings nicht historisch-kritisch rekonstruiert, und die Einheit der Texte. Das Interesse an der Geschichte verbindet sie mit der historischen kritischen Exegese. Das kann man der historisch-kritischen Exegese nicht absprechen. Sie hatte ein eminentes Interesse an der Geschichte. Die historisch-kritische Exegese gewinnt aber ihr historisch-kritisches Geschichtsbild aufgrund der Textzerstückelung, Literarkritik, Schichten und so weiter. Das unterscheidet sie von der historisch-biblischen Exegese. Die literaturwissenschaftliche Exegese blendet die Geschichte aus, hat aber ein Interesse an der Texteinheit. Und hier sehen Sie, wo dann auch ähnliche Interessen sind und wo keine ähnlichen Interessen sind. Jetzt wurde ich in der Pause angesprochen, haben wir wirklich einen Fortschritt. In der deutschsprachigen Forschung sehe ich zurzeit vorherrschend das Kombinationsmodell zwischen 2 und 3. Wenn ich es recht sehe, haben wir wenige ganz reinrassige Literaturwissenschaftler, sondern Kombinationsmodell. Der ganze Text, man nennt es auch synchrone Textbetrachtung, aber dann als zweiter Schritt doch das traditionelle historisch-kritische Instrumentarium. So ist meines Erachtens die Gegenwart. Der Vollständigkeit halber darf ich noch einen vierten Schritt hinzunehmen, der geht nicht auf die Tafel, aber falls Sie es einfach mal hören, was in den letzten Jahren stark im Kommen ist, ist die leserorientierte Betrachtung oder Rezeptionsästhetik. Was heißt das? Bei diesen drei Modellen ist der Schwerpunkt der Text und die Geschichte. Bei der Rezeptionsästhetik bzw. beim leserorientierten Betrachten ist der Leser der entscheidende Punkt. Und das heißt, in dieser Auslegungsart sagt man, der Text an sich sagt überhaupt nichts, sondern jeder liest das heraus, was ihn anspricht. Und das ist im Grunde die Relativierung der Textaussage, nicht? Also die Frau liest den Text so, der Mann liest ihn so, in Amerika liest man ihn so, in Deutschland liest man ihn so, die Liberalen lesen ihn so und der Pietist liest ihn so und jeder hat recht. Für sich recht. Wichtig ist nur, was der Text für mich bedeutet. Und jetzt merken Sie eine gewisse Entwicklung. Geschichte, Text, ich. Das ist so das Aktuellste, was es gerade gibt auf dem Markt. Und damit ist natürlich die Verbindlichkeit. Da wird jetzt die Relativität der Aussagen im Grunde zum Wesen der ganzen Sache. Der Text will nichts, der Leser gibt dem Text den Sinn. Wir versuchen noch etwas von der zweiten Einheit zu machen, die hier angegeben ist. Hoho. Also die deutschen Handballer mussten gestern in die Verlängerung, das müssen sie nicht. Keine Sorge, um 12 Uhr ist Feierabend. Mittag. Gleichnisse im Kontext der Verkündigung Jesu. Erstens, was sind eigentlich Gleichnisse? Zunächst 1.1, was ist ein Gleichnis? Ein Gleichnis ist ein mehr oder weniger, längerer oder kürzerer Vergleich. Das griechische Wort lautet ja Parabolä, von Paraballo, nebeneinander werfen. Nebeneinander werfen, nebeneinander halten, vergleichen. Zwei Sachverhalte werden verglichen. In der Regel etwas Bekanntes mit etwas Unbekanntem, etwas Anschauliches mit etwas Unanschaulichem, etwas Klares, Leichtes mit einer schwierigen Sache. Gleichnisse leben von der Welt der Menschen, denen sie erzählt werden. Bei den Gleichnissen Jesu ist es die Alltagswelt und die Welt der Landwirtschaft. Sie merken, jetzt geht es schneller. Verschiedene Arten der Gleichnisse. Ich würde Gleichnisse als Gesamtbezeichnung belassen. Dann gibt es aber verschiedene Arten, Gattungen. Ich mache es aber kurz, diesen Punkt. Erstens kurze Formen. Kurze Formen sind A, der Vergleich. Ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Ein Vergleich wie. Ich sende euch nicht als Schafe, sondern wie Schafe. Das ist ein Unterschied. Es wird nur im Vergleich gesagt, es wird nicht erklärt, der Vergleich ist klar. Und jetzt merken Sie schon etwas, versuchen Sie dieses Wort ohne Vergleich auszudrücken. Da brauchen Sie 5 Sätze, garantiert. Aber wie Schafe unter die Wölfe ist alles klar und ist ganz prägnant. Wir werden noch drauf kommen, die Kürze ist ein Wesen der Gleichnisse. Die zweite Kurzform B ist die Metapher. Da ist der Vergleich nicht notwendig, weil es allgemein klar ist, was gemeint ist. Zum Beispiel, wenn Jesus sagt, geh zu Herodes und sagt dem Fuchs. Er sagt nicht, geh zu Herodes, der ist wie ein Fuchs, sondern Herodes ist ein Fuchs. Eine bekannte Rede. Wir haben ganz viele solcher Metaphern in unserer Sprache. In Kurzworten, zum Beispiel eine Sackgasse. Weiß jeder, was das ist und dass da kein Jutesack ist, das ist auch klar, das ist eine Metapher. Oder wir sprechen vom Kaiser Franz. Weiß jeder, das ist der Beckenbauer. Ist kein Kaiser, aber es ist der Kaiser. Wir haben unzählige viele solche Metaphern, die sind in ihrer Bedeutung bekannt. Zweitens die langen Formen. A, das Gleichnis an sich. Man könnte sagen, das ist ähnlich wie der Vergleich, eben eine längere Form. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Das gibt es auch ausgeführt, etwa Lukas 15, der verlorene Groschen, das verlorene Schaf. Nicht der verlorene Sohn. Nicht beim verlorenen Groschen geht es ja nicht um den Groschen, sondern um den verlorenen Menschen. Das ist ein Gleichnis. B, die Parabel. Der verlorene Sohn ist eine Parabel. Eine Parabel könnte passiert sein. Es gibt viele Gleichnisse, die Jesus erzählt, da weiß man gar nicht richtig, nimmt er vielleicht sogar etwas auf. Also nicht ein Vergleich, sondern es ist wie ein Geschehen. Der verlorene Sohn könnte passiert sein. Ist wahrscheinlich nicht passiert, aber es könnte passiert sein. Ist eine Geschichte. Deshalb Parabel. Und die Parabel haben immer ein Überraschungselement, das nicht vertraut ist. Zum Beispiel die Arbeiter im Weinberg. Nicht? Arbeiter im Weinberg könnte passiert sein. Jede Stunde kommt er wieder und guckt. Aber dann der Schluss. Oh, was ist jetzt? Muss sofort die Gewerkschaft einschreiten. Das darf es nicht geben. Überraschend. Und in diesem überraschenden Moment liegt der Punkt. Nicht beim verlorenen Sohn. Der Vater nimmt den auf. Ohne Abstriche, der bekommt einen Siegelring, gibt überhaupt nichts. Keine Scheltrede, keine Ohrfeige, nichts. Das ist Überraschungsmoment. Die Beispielerzählung, sie ist ähnlich der Parabel, aber eine Übertragung in dem Sinne, also vom Bild zur Sache, ist nicht nötig. Zum Beispiel der barmherzige Samariter. Könnte auch geschehen sein. Und die Allegorie, bei der Allegorie liegt die Deutung nicht auf der Hand. Das ist ja sonst bei einem Gleichnis, ihr seid das Licht der Welt, aha, klar. Das ist die Bedeutung, das brauchen wir eigentlich nicht erklären, das ist klar. Eine Allegorie, da liegt die Deutung nicht auf der Hand, sie braucht die Erklärung. Und das ist auch interessant, dass Jesus gerade allegorische Gleichnisse erklärt. In der Allegorie geht es auch nicht um einen Vergleichspunkt, ich komme darauf nicht mehr nochmals zurück, sondern um mehrere. Ein Beispiel ist Matthäus 13, 37 folgende, das vierfache Ackerfeld. Für die Auslegung ist wichtig, dass es hier verschiedene Arten gibt, die präzise Bestimmung im Einzelnen ist, denke ich, nun nicht so vordringlich. Und natürlich gibt es immer auch Unterschiede und Übergänge. Die Gattungsforschung ist manchmal etwas unbeweglich. Da muss man vorsichtig sein. Es gibt Übergänge und Berührungen. Das halte ich für wichtig. Zweitens, Gleichnisse im Kontext der Verkündigung Jesu. Zwei Punkt eins, die Gleichnisse als eine Besonderheit der Verkündigung Jesu. Wir haben sie nicht bei Paulus und in den Briefen. Wir haben sie in dieser Form nicht in der Apokalyptik. Wir haben in der Apokalyptik viele Bilder und Vergleiche, aber anderer Art. Dort ist ja eher eine Verschlüsselung, sodass wir heute noch fragen, was bedeutet es? Wer ist denn jetzt der Antichrist? Während Gleichnisse möchten ja anschaulich sein. Das ist eine ganz andere Gattung, Apokalyptik. Wir haben Gleichnisse vor allem bei den Synoptikern erzählt. Matthäus, Markus, Lukas. Wir haben bei Johannes keine Gleichnisse, wir haben nur kurze Bildworte, also das Mini-Gleichnis. Für Johannes ist das Typische die längere Rede. Lange Reden haben wir auch bei Matthäus, aber interessant wieder bei Matthäus eher aus einzelnen Themen zusammengesetzt. Bei Johannes haben wir lange Reden. Ich denke, wir haben bei Matthäus vor allem die Kernaussagen zusammengestellt. Matthäus hat einen katechetischen Charakter.
Sehen Sie, wenn Jesus Bergpredigt hielt, dann ging die ja nicht nur 20 Minuten. Das lohnt sich nicht. 20 Minuten Predigt lohnt sich heute, aber 20 Minuten Bergpredigt, das lohnt sich nicht. Ich weiß nicht, wie lang das Seminar ging, das Bergpredigt-Seminar. Ich sage deshalb auch viel lieber Berglehre. Aber ich denke, wir haben im Matthäus-Evangelium gleichsam die Zusammenfassung, die Merksätze. Und das sieht man auch daran, die Bergpredigt könnte man sehr gut auswendig lernen, wenn man wollte. Das ist gut zu lernen. Merksätze. Bei Johannes haben wir eher ausgeführte Reden. Und was ganz typisch ist für Johannes, die Gespräche. Johannes 3, Johannes 4, nicht? Und da sehen wir, die Evangelien ergänzen sich. Kein Widerspruch, das ist Ergänzung. Und wir merken wieder, Gottes Wort durch Menschen gesammelt und weitergegeben. Bei den Synoptikern begegnen wir der Gleichnis Flut, Verkündigung, Kennzeichen für die Verkündigung Jesu. Zum Beispiel die Bergpredigt nach den Seligpreisungen, was kommt? Salzlicht. Was kommt am Ende der Bergpredigt? Sandfels. Zwei Gleichnisse rahmen die Bergpredigt. Nach dem Vorwort der Seligpreisung. Interessant. Wir haben ganze Gleichniskapitel. Matthäus 13, Matthäus 25. Ganz breite Verkündigungsform bei Jesus. Abgesehen von den vielen Bildworten, die kann man gar nicht aufzählen. Die haben wir auch bei Johannes. Die ganzen Ich-Bin-Worte. Ich bin das Brot, ich bin das Licht, ich bin der Weinstock. Lauter Mini-Gleichnisse. 2.2. Der alttestamentliche Hintergrund. Gibt es Schwierigkeiten mit der Gliederung? Ich meinte heute klar zu sein, aber naja, ich schaffe das wohl nie. Zwei Punkt zwei, der alttestamentliche Hintergrund. Ein paar Punkte. Das Hebräische ist eine bildhafte Sprache, schon an sich. Viele Begriffe, die bei uns, wie soll ich jetzt sagen, sehr unanschaulich sind, theoretisch, sind im Alten Testament sehr anschaulich. Das Alte Testament selber hat viele Bildworte. Psalm 23 ist eine Sammlung von Bildern. Der Herr ist mein Hirte. Er weidet mich auf grüner Aue. Ich vermute, Sie haben noch nie auf einer grünen Aue geweidet. Das ist ein Bildwort. Nicht? Da kann man jetzt durchgehen, ganze Psalm 23, überhaupt viele Psalmen. Gott ist meine Burg. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt. Wenn Sie so ein Wort als Denkspruch haben, haben Sie vielleicht drei Schirme zur Konfirmation bekommen. Das geschieht gelegentlich. Bildworte, ungeheure Fülle. Das Reden von Gott in den Psalmen und die Weisheit hat viele solcher kurzen Vergleiche. Das Gleichnis haben wir auch in der Verkündigung im Alten Testament schon. Zum Beispiel Jesaja 5, das Weinberglied. Amos 5, Vers 1 und 2, allerdings dann in wörtlicher Übersetzung, der Tod einer jungen Frau als Gleichnis für Israel. Gefallen ist sie, sie steht nicht mehr auf, die Jungfrau. Ja, wer jetzt? Israel. Jeremia 18, das Gleichnis vom Töpfer. Jeremia 24, die zwei Feigenkörbe. Gleichnisse, und jetzt interessant, diese ganzen Gleichnisse alle für die Verkündigung.
Könnt ihr erinnern an die Parabel des Nathan in 2. Samuel 12 für die Verkündigung. Muss die Gleichnisse unterscheiden von der Bildhaftigkeit der Visionen. Es ist hochinteressant, dass die Visionen im Alten Testament fast immer eine Auslegung brauchen. Das Gleichnis spricht eher für sich. Die Vision braucht seltsamerweise eine Auslegung. Ich habe schon angedeutet, die Gleichnisse dienen der Verkündigung. Sie sind anschaulich, sie wecken Interesse, sie erleichtern das Verständnis. Punkt 2, warum werden Gleichnisse erzählt? Ich denke, da ist einiges schon vorweggenommen. Matthäus 13, Vers 10 bis 17 sagt Jesus, euch ist gegeben, die Geheimnisse des Himmelreiches zu verstehen, aber den anderen ist nicht gegeben. Dann geht es aber relativ beschwerlich weiter, nämlich das Zitat von Jesaja 6 mit hörenden Ohren werden sie nicht hören und verstehen. Gleichnisse werden erzählt für das Volk, um die Botschaft verständlich zu machen. Und gleichzeitig kann geschehen, dass es trotzdem nicht verstanden wird. Ist interessant. Hätte auch Jesus auch sagen können, die verstehen es eh nicht, also nehme ich gleich den Paulus-Stil vorne weg und spreche so kompliziert, dass niemand versteht. Oder fast niemand. Nein, er redet in Gleichnissen, obwohl er weiß, dass auch das nicht garantiert, dass es verstanden wird. Denn die Verstockung ist eine andere Kategorie. Was heißt das? Wir haben uns in unserer Verkündigung um Verständlichkeit und Verstehbarkeit und wenn es irgend geht, Anschaulichkeit zu bemühen, auch wenn wir keinen Erfolg haben. Wir können nicht sagen, gleich verstanden es ehet und das Volk will ehet glauben, also sprechen wir gleich Hebräisch. Nein, wir haben bei Jesus das Bemühen um das Volk, obwohl er weiß, viele werden nicht glauben. Warum werden Gleichnisse erzählt? Es liegt auf der Hand, es ist die Bildhaftigkeit, Einprägsamkeit, es bleibt. Es ist die Kürze. Ihr seid das Salz der Erde. Erklären Sie, was das bedeutet. Brauchen Sie eine ganze Seite oder können Sie eine Stunde drüber sprechen. Aber das Bild an sich, ganz kurz, Salz der Erde. Die verwendeten Bilder sind klar, bekannt, verständlich. Die verglichene Sache ist nicht unbedingt klar, aber das wird bildhaft veranschaulicht. Wird ja morgen Thema sein, Reich Gottes in Gleichnissen. Ein schwerer, neuer, geistlicher Sachverhalt wird anschaulich verkündigt, Reich Gottes. Auch Mahnungen kleidet Jesus in Gleichnisse. Interessant. Mahnung in Gleichnissen ist zunächst nicht direkt und ist doch ziemlich direkt. Ich denke, wenn wir barmherzigen Samariter oder sowas, ich glaube, das haben wir noch diese Woche, wenn ich es recht sehe, wenn man sowas liest, nicht im Gleichnis, ist es zunächst einmal eigentlich entfremdet, nicht? Ist ein Gleichnis, Parabel. Und doch
Hoppla, ich mag das gegen mich an. Ich denke, Gleichnisse sind wirklich eine Verkündigungsform für den Menschen, der gewonnen werden soll. Hier begegnen wir Jesus, dem Verkündiger, dem es darum ging, die Menschen zu erreichen. Und ich denke, das sollte uns anregen, wer eine Gabe hat, in Gleichnissen zu verkündigen, sollte sie pflegen. Aber die Bild- und die Sachhälfte muss zusammenstimmen. Nicht, wir können viele Gleichnisse der Bibel nicht mehr verwenden. Der Herr ist mein Hirte, ist keinem Menschen, nicht keinem, aber also in Stuttgart weiß niemand, was bedeutet, keine jungen Menschen, was es bedeutet, Hirte zu sein. Was dabei jemand, der das kennt, rüberspringt, sofort an Bedeutung. Wir müssen für die heutige Zeit neue Gleichnisse schreiben, wo aber die Sachhälfte stimmt. Kam kürzlich einer meiner Söhne, die planen einen Jugendgottesdienst, sagte zu mir, was hältst du von dem Thema, Gott ist mein DJ? Was? Was habe ich gefragt? Gott ist mein DJ. Hat er mir es übersetzt? Er musste mir das Gleichnis übersetzen und hat mir dann übersetzt, Gott ist der, der mir die Platten auflegt. Nicht der DJ ist der, der in der Disco die Platten auflegt, nicht? Gott ist mein DJ. So, ja, also für mich ist nichts, ich bin so alt. Sehen Sie, viele Gleichnisse Jesu waren auch anstößig, um das geht es jetzt nicht, aber es geht darum, Bilder der heutigen Zeit zu entdecken, nicht? Die der heutige Mensch versteht, die für ihn ein Gleichnis sind. Und wo ich dann die Sachhälfte transportieren kann. Also wer da eine Gabe hat, wir hatten mal einen Studenten im Haus, der war ganz groß, der hat da Dinge, hat mal eine Andacht gemacht über einen Motor. Hat jeder, war super, konnte jeder mitnehmen, anschaulich, Glaube mit dem Motor verglichen, wie die Kolben laufen und wieder, und das hat dann übertragen auf den Glauben, was im Glauben sein muss, dass der läuft und dass der nicht den Kolbenfresser bekommt. Bild unserer Zeit, klar. Ich glaube, da dürfen wir Fantasie einsetzen. Ich möchte dazu ermutigen, ich bin an diesem Punkt fantasielos, deshalb erfinde ich keine Gleichnisse, keine moderne. Aber wem die Gabe gegeben ist, das gut zu machen, kann ich nur sagen, pflegen Sie das. Nicht? Wenn die Sachhälfte stimmt, die wir ansprechen wollen, dürfen wir unsere Fantasie einsetzen. Viele der biblischen Bilder sind für uns heute schwer. Nicht? Das ist ja, komm, wir müssen viele Bilder heute erklären. Das ist aber nicht der Sinn des Gleichnisses, dass man es zuerst erklärt. Wir müssen Gleichnisse haben, die der Mensch heute versteht, sofort. Da ist ein ganz kurzer Punkt, nur einen Satz, nämlich die Themen. Ich meine, wenn wir genau hinschauen, finden wir in den Gleichnissen Jesu die ganze Breite seiner Verkündigung. Sehr viele Anfragen, konkrete Ereignisse hat er schlicht beantwortet mit einem Gleichnis. Da ist etwas passiert, kam eine Anfrage und dann lesen wir, und er erzählte ihnen ein Gleichnis. Also in der Breite der Verkündigung, ein spezielles Thema, das in den Gleichnissen entfaltet wird, ist das Himmelreich. Und jetzt ist es 12 Uhr und morgen geht es weiter mit dem Himmelreich und deshalb schließe ich jetzt ab.
Zwei Dinge habe ich jetzt nicht erledigt. Ich hatte noch einen Punkt, Gleichnisauslegung, was zu beachten ist, und Gleichnisse im Kontext der Verkündigung Jesu. Ich werde das am Mittwoch ganz komprimiert noch machen, an irgendeiner Ecke am Mittwochmorgen. Wir wollen abschließen mit einem Gebet. Herr Jesus, es ging dir um die Menschen in deiner Verkündigung. Du wolltest sie erreichen, ansprechen, wachrütteln, verständlich predigen. Wir wollen dich bitten, dass wir von dir lernen für unser Weitersagen deiner Botschaft, dass es uns darum geht, dass wir die Menschen unserer Zeit erreichen. Wir danken dir für die Fundgrube deines Wortes, für die vielen anschaulichen Gleichnisse. Danke, dass wir uns damit beschäftigen dürfen. Segne uns dabei. Geh du mit uns durch den weiteren Tag. Amen. Ich wünsche einen guten Nachmittag. Morgen Vormittag wird mein Kollege Eberhard Hahn hier sein. Wenn sich meine Stimme hält, dann habe ich vor, am Mittwoch wiederzukommen.